Einen wunderschönen guten Tag und damit erst einmal hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ja, was soll ich sagen? Der liebe Andreas kaut noch ein kleines bisschen auf seinem Käse. Aber vielleicht,
guten Morgen zusammen.
Genau, aber vielleicht kann ein kurzes...
Kann man nicht mal in Ruhe frühstücken am Montagmorgen, du.
Keine Chance, du.
Keine Chance. Aber ich muss, ich habe ja gleich noch Dienst.
Ja, und darum musst du gut gestärkt sein, weil du harte körperliche Arbeit heute vor dir hast. Aber wenn das einer kann, also dann sitzt er da im Raum Duisburg, ne? Das muss man ja mal ganz klar sagen.
Ja.
Wie ist die Lage sonst so? Alles fein bei dir?
Alles bestens.
Sehr schön. Gibt es irgendwas Neues am Roten Punkt-Markt? Irgendwelche neuen Errungenschaften?
Ja, tatsächlich. Also wenn ihr die Folge hört, dann ist das schon gewesen. Aber nächsten Donnerstag, dann muss ich in den Leica-Store, weil da wird was Neues vorgestellt.
Aha.
Was das ist, das weiß man noch nicht.
Die Q3
aber
mit...
Aber es gibt schon Sachen, die man munkelt. Genau, die Q3 mit könnte es sein. Wenn wir Glück haben, ist es das sogar.
War da nicht jetzt irgendwie, ich habe das nicht verfolgt, aber war da nicht schon irgendwie so ein Release mit der
nee,
neuen...
Nee, das waren irgendwelche Leaks.
Ah, okay, weil ich hatte irgendwo gelesen, dass das jetzt schon...
Nein.
Aber das kommt also noch.
Das soll wohl, ja, es ist spannend. Also, wenn wir Glück haben, wird uns die Q3 mit den 42 oder 43 mm Mount vorgestellt. 42 finde ich total lustig, ja.
Also,
die Lösung für alles, von daher...
Wir haben da ja, glaube ich, schon mal auch so, naja, ich sag mal, grob thematisiert. Also das ist irgendwie
eigentlich perfekt. Ich hatte mir, wo die Q3 rauskommen sollte, hatte ich mir gewünscht, dass sie die halt mit drei Brennweiten machen.
Genau.
28, 35, 50. Und ja, jetzt 42, also ich finde es spannend, ne? Also sagen wir mal, ja. Schiss auf die 2 mm, dann haben wir einen 40 mm. Mhm. Deine Lieblingsbrennweite, eigentlich müsste das dann die Leica Q Bremer Edition sein.
Ja.
Da verschluckt er sich gleich.
Bin ich mir nicht ganz sicher.
Doch, das ist dann die Bremer. Oder die Bremer und Grode Edition, genau. Ja, spannend. Rico hat es vorgemacht mit seinen Colts.
Ja, also ich glaube, wenn ich die Leaks richtig gesehen habe, oh Gott, war da eine Blende 2 angedacht, glaube ich. Meine ich. Also irgendwie 42, 43 mm ja, mit Blende 2.
Also ist okay.
Ja, also ist auch völlig okay. Also ja, wenn ich so überlege, jetzt die XM1 mit dem 35er, also was ja dann 50 mm ungefähr wäre, ist auch Blende 2 und das funktioniert auch. Das war ja einer auch der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Kritikpunkte, aber Punkte bei der X100-Serie, ob jetzt die 5er oder 6er, wo ich gedacht habe, ja, also Blende 2, die Kompaktheit des Objektives und so weiter, also das ist alles schlüssig und verständlich, dass die jeweilige Firma halt sagt, wir orientieren uns natürlich in der Baugröße des Objektives, auch bei der Q3, dass wir eigentlich so die Anmutung des Q-Modells nicht jetzt komplett neu definieren wollen. Also dass die Linse, dass das Objektiv so schwer wird, weil du brauchst ja ein bisschen mehr Glas, wenn du das offenblendiger machen möchtest. Also sie wollen die, wie sagt man, den Formfaktor nicht kaputt machen. Das kann ich schon tatsächlich irgendwie nachvollziehen.
Ja.
Also, ich weiß nicht. Jetzt könnte man ja behaupten, wenn du die Option des Wechselns haben möchtest, dann musst du halt eine M nehmen. So, und es gab ja immer diese Thematik.
Warte, ich greife nach rechts.
Ja, es gab ja immer die Thematik, dass man gesagt hat, so was die Kuh so charmant macht, ist ja einfach, dass sie in sich geschlossen ist, dass du einfach sagst, komm, das ist meine To-Go-Kamera. Mit 28 mm hast du auch schon wirklich relativ viele gute Möglichkeiten. Plus,
ja, und die hat halt auch Autofokus, ne?
Ja, genau, aber du hast halt die Möglichkeit wegen des hohen Sensors, du kannst auch sagen, komm, wenn du reincroppst, so, du hast so ein bisschen die Brennweiten durch den Sensor und so, ist alles gut von der Idee.
Ja.
Aber hart gesagt, jetzt nimmst du einen 40 mm mit Blende 2, qualitativ sicherlich gut, aber ich frage mich dann so ein bisschen jetzt mal ganz hart, wo ist jetzt das Highlight? Also was genau ist das Highlight? Ja, die Brennweite.
Also ich denke, die optische Qualität, die wird herausragend sein. Und so manch ein offenblendiges Glas, was dann irgendwie hier mit 1.0 daherkommt und so, da die Abbildungsleistung, die ist dann ja auch, naja.
Ja, das kann ich auch.
Also ich finde, dieses mit dem Offenblende wird ganz oft ganz doll übertrieben.
Ja, also ich weiß, was du meinst, bloß dürfen eine Sache nicht vergessen. Wenn du, stell dir vor, nehmen wir mal dein, korrigier mich, das ist das 25 mm Scopar.
Snapshot Scopar.
Ja, aber 25.
Wo er mich in Köln übrigens ständig mit aufgezogen
hat. Nein, ich habe dich nicht aufgezogen, aber ich finde dieses Wort einfach so lustig.
Ja.
So, aber ich finde das Wort so lustig. Ne? Scopar. Also, du hast dieses, 25, der korrekt?
Schnappschuss-Opa, genau, mit dem Scopar.
So, jetzt hast du ein Blende 4 an dem Ding, oder? Start, also auf dem Blende ist 4.
Ja.
So, und jetzt nur mal so vorgestellt. Du hast das gleiche Objektiv. Und stell dir vor, die können zaubern. Die Baugröße bleibt auch gleich. Aber es hat auch Blende 1,4. Aber es ist nur für mich so das Ding, wo ich denke, warte, Andreas, der Baum brennt. Und denkst, jetzt könnte ich die 1,4 ganz gut gebrauchen. Aber du bist sonst auf Blende 8 oder 11, Thema Zonenfokus. Aber du hast die Option. Also es geht mir nicht darum zu sagen, ja, das muss halt immer offenblendig sein, sonst ist alles scheiße, sondern einfach nur, wenn es mal so wäre, dass das Gefühl ist, du denkst, jetzt könnte es mich echt supporten sozusagen, wie bei dem Wildrocks mit den 1,2, die muss ich und habe ich jetzt ja auch nicht immer krass offenblendig. Ich blende ja auch ab, wenn ich am Tage bin, aber das ist so dieser Kernwert.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber wir lassen uns ja auch ganz viel von diesen ganzen Blenden, Zwischenstufen blenden. Zwischen Blende 1,2 und Blende 2 liegt eine Blende. Eine einzige Blende.
Ja.
Da lass dich da mal nicht von blenden.
Nee.
Wenn dann die Leute mit den ganzen kleinen Blendenstufen da ankommen.
Ja, ist auch okay. Also verstehe ich. Alles technisch für mich völlig okay. Eine Blendenstufe bedeutet dann aber auch im Umkehrschluss, wenn du auf ISO 6400 sein könntest, musst du auf 12800 gehen, um die auszugleichen. Und da kann es dann schon mal einen Unterschied geben.
Ja, kommt dann auf die Kamera an.
Ja, klar. Aber also dieser Step ist dann, der potenziert sich nachher so hoch. Also es geht nicht um Rechtfertigung. Es ist einfach nur,
Ich muss da ja auch jetzt nicht für Leica in die Bresche springen. Die werden ihre Gründe haben, warum die Teile da dran bauen.
Das ist Baugröße. Ich wette, es gibt keinen anderen Grund, außer dass die Kompaktheit gewährleistet ist.
Ich denke, das hat aber auch was mit Abbildungsleistung zu tun.
Nein.
Weil die Kamera, die hat so eine hohe Auflösung. Du musst auch erstmal ein Objektiv haben, was diese Auflösung bringt.
Korrekt.
Weil sonst macht das ja gar keinen Sinn. Und das werden die schon haben. Also das Objektiv wird die Auflösungsleistung für die 60 Millionen Pixel haben. Und diese Herausforderung musst du auch erstmal meistern.
Ja, also das begreife ich. Ist alles gut. Bloß, ich behaupte, sie möchten die Kamera nicht verunstalten.
Also, das auch nicht. Die soll ja auch schon relativ kompakt bleiben. Aber ich habe sie auch noch nicht gesehen. Wir spekulieren ja. Vielleicht ist sie ja gar nicht mehr kompakt. Vielleicht sieht die aus wie Thors Hammer, wenn du die auf dem Rücken legst.
Nein.
Wer weiß. Hast du schon Bilder gesehen? Sind schon Bilder geleakt?
Nee.
Also ich habe keine gesehen.
Es wäre gegen die strategische Plausibilität.
Aber wir reden jetzt hier von Sachen, die wir nicht wissen.
Ja, natürlich. Bloß das ergibt, also sage ich dir ganz offen, das ist aus vertriebsstrategischer Grundlage, wäre das völlig, völlig banal, wenn die jetzt sagen, wir hauen da so einen riesen Trümmer vor. Das machen die nicht.
Ja.
Plus, also auch da.
Da gebe ich dir recht.
Es wäre auch, was du sagtest, die 60 Megapixel müssen bedient werden durch das verbaute Glas. Alles das muss funktionieren. Und ich will nur zum Ausdruck bringen, dass mir in der Kombination ein Peak an Highlight so ein bisschen fehlen würde, wo ich denke, das Konzept ist gut, aber stell dir vor, es wäre Blende 1,4. Weißt du, so wo du einfach für die Leute, die mal auch in dunkleren Umgebungen sagen, hey komm, da habe ich nochmal so diesen Bonus-Turbo, den kann ich einsetzen, wenn ich es brauche. Ansonsten bin ich gerne so auch in Blende, 4, Blende 8 tagsüber und so weiter. Da sind wir uns ja einig, da brauchst du ja keine Offenblende. Also die brauchst du ja nicht unbedingt so oft. Also, oder anders gesagt, wann brauche ich die? Ja, wenn die Lichtverhältnisse entsprechend sind, dass sie mir helfen könnte. Oder ich vielleicht tatsächlich sage, meine Freistellung, die ich irgendwie erreichen möchte.
Das wäre jetzt meine nächste Frage
gewesen. Und das war es ja am Ende.
Um die Freistellung geht.
Genau. So.
Ja, dann gehst du einen Millimeter näher ran, dann hast du das auch.
Ja, nee.
Ja, dann ist ja nicht nur die Offenblende durch die Freistellung erreicht.
Das sind ist
ja
klar.
Mehrere Punkte, ne?
Ja gut, aber manchmal ist, dass die Komposition dir eben nicht die Möglichkeit gibt, dich daran zu gehen oder was auch immer. Aber es ist halt für mich nachvollziehbar. Also damit das Konzept stimmig ist, sage ich Leica, wenn ihr auf Blende 2 geht, damit diese Bauformfaktoren bleiben, kann ich das strategisch total wirklich gut nachvollziehen. Aber,
naja. Dem Thomas fehlt dann was. Also um eine wirklich wahre Q3 Thomas Bremer Edition zu erlangen, braucht es nicht nur 40 mm Brennweite, sondern auch eine Offenblende von 0,95.
Das muss es nicht sein.
Nein,
ich aber übertreibe. Wenn ja, wäre es gut. Ich sage dir, warum. Es gibt nämlich einen ganz einfachen Grund. Wenn sie mir die Q3 mit 43, 42, 40, 45 mm anbieten und sagen, du, pass auf, wir haben Blende 2, kein krasses Highlight, wir haben einen guten Sensor, gutes Highlight, wir haben eine gute Verarbeitung, gutes Highlight, aber, Leute, wir machen uns nichts vor, wir bieten die für 4,5 an. Da würde ich sagen, jetzt kommen wir uns näher, aber nicht für den Preis.
Ja.
Also ich verstehe die Firma, aber das ist, wo ich sage, das generiert mir ein Preis-Leistungssegment, weil das ist meine persönliche Betrachtung bei Dingen. Was zahle ich, wie viel bekomme ich? Und wenn ich die Chance habe, für das gleiche Geld anderweitig mehr zu bekommen, gibt es für mich rückschlüssig gar keinen Grund, viel dafür zu bezahlen, dass ich weniger bekomme. Das macht keinen Sinn. Einfach für mich, kaufmännisch.
Ja, da kann man jetzt wieder über den Markengedanken philosophieren.
Nee, tue ich aber nicht.
Ja, weil, kann man aber.
Ja, natürlich kann man.
Du kaufst ja mehr als eine Kamera. Du kaufst ein Lebensgefühl.
Ja, das mag sein.
Ich habe Thomas übrigens gerade ein Auge gekniffen. Das konnt ihr nicht sehen, damit ihr Bescheid wisst.
Also auch da, ich glaube, das ist gar keine Diskussion wert. Es ist für mich absolut okay, dass eine Firma wie Leica oder auch eben Hasselblad, dadurch, dass sie diese Historien haben und darauf auch bauen, ähnlich wie Apple auch eine besondere Historie hat, die ganze Story-Geschichte, die dahinter steht, macht das Produkt halt auch eine Marktteuer.
Das ist das gleiche wie mit dem Mopeds, weißt du? Ich glaube, es gibt auch nicht viele gute technische Gründe, um eine Harley zu fahren. Ich glaube, das ist auch mehr Lebensgefühl.
Ja, wobei ich glaube, ich bin da nicht im Thema drin, aber ich meine gehört zu haben, dass die Entwicklung bei den Motorrädern diesen Puristen eh nicht so gut gefällt. Aber mittlerweile sind die Karren, die du da kaufen kannst, wohl auch schon so, wo du sagst, ach komm, draufsteigen und losfahren. Was früher vielleicht auch nicht ganz so normal war. Das
ist nicht mehr so wie früher.
Ja, genau. Klar, also sie haben auch gesetzliche Herausforderungen, das kommt auch dazu. Ja, also die Freiheit des wirklichen, wir bauen, was wir wollen, ist gefühlt wie im Autobereich auch vorbei. Und demnächst, ich meine, scheiß Fliege hier gerade, demnächst, und das wird richtig lustig, ich freue mich wirklich, wenn der Moment entsteht, dass ich auf so eine Autobahnraststätte fahre und dann sehe ich bei diesen Tesla Turboladestation einen Harley-Fahrer stehen, der sein E-Mobil dort, also weil er gar keinen Motor mehr in seiner Harley hat, sondern nur noch einen Akku. Ja, und dann siehst du da diese Akku-Harley-Monster und die laden eine Harley auf, weil alles vorbei
also ist. So einen Reiskocher habe ich jetzt letztens gesehen. Ausgestellt, hier in so einer Einkaufsmall in Oberhausen im Zentrum.
Reiskocher, sagt der Mann, ey.
Ja, also so eine Rennmaschine.
Ja, ja.
Aber dann auf elektrisch und die Werte, die waren wohl irgendwie, ich kann sie jetzt nicht wiedergeben, aber die waren schon übertrieben heftig.
Ja, ich habe letztens durch Zufall einen Beitrag gesehen. Der eine oder andere kennt hier noch Vanilla Ice.
Ice Baby.
Ganz genau. Und der ist auch so ein bisschen Autosammler und Motorrad verrückt. Und der hat auch zwei Enduros, die sind. Und er sagte irgendwie auch zu dem, der da zu Gast war und mit ihm darüber gesprochen hat, also ja, setz dich drauf und mach mal Vollgas, dann krepierst du direkt. Also weil die Wucht, die Power, die da drin steckt, immens ist.
Richtig.
Ja. Na, aber ja.
Aber es ist halt auch ein anderes Lebensgefühl.
Ja, das macht so.
Ne, als ölige Finger und lautes Geknatter und so hier nachts durch die Wohnsiedlung heizen und alle sind wach.
Ich war ja mal jung.
Da kriegt ja dann keiner mehr mit, wenn er mit so einem Elektroteil. Und wenn du, weiß Gott, wie viel PS hat, dann kriegt ja keiner mehr mit, dass du durch die Wohnsiedlung ballerst.
Ja.
Da guckt ja keiner mehr dir hinterher.
Also ich finde das tatsächlich einfach allerhöchst angenehm.
Ironie wieder aus. Ironie wieder aus.
Ja, aber das ist wirklich, ich merke einfach, früher hätte ich das cool gefunden. Ich mag auch guten Sound bei Autos heute noch, aber ich merke ehrlich, wie ich so ein bisschen so mittelaltdeutsch werde. Muss das so laut sein? Also es ist ganz gruselig, wo ich denke so, oh Thomas, Mann, früher hättest du es auch irgendwie cool gefunden. Mittlerweile denke ich so, nerv mich nicht mit deinem scheiß Auspuff. So, weißt du, es ist, ach, das sind so Indikatoren, wo du merkst, du wirst so leider so vernünftig. Also so ein bisschen Unvernunft darf man irgendwie auch noch haben, finde ich. Also außerhalb 43 mm F2 Leica, also da, sorry. Gut, wie schlagen wir denn jetzt die Brücke von der Elektro-Harley am Tesla-Ladeport in Richtung Köln und Düsseldorf? Indem ich...
Das ist lustig. In Düsseldorf gibt es einen Radschläger.
Okay.
Das ist, ich weiß nicht, wo diese Tradition herkommt. Da schlagen irgendwie an bestimmten Tagen, die Kinder machen dann immer so ein...
Okay.
Schlagen ein Rad.
Ja.
Und dann halten die Hände auf. Ich glaube, das war irgendwas mit Schuhe oder sonst was. Auf jeden Fall ist der Radschläger in Düsseldorf immer Thema. Mhm. Ja, schreibt mal bitte jemand irgendwie in die Kommentare, wie das zusammenhängt. Ich kriege das nicht mehr auf die Kette. Weiß bestimmt jemand.
Ja, ganz sicher. Also ich habe, und zwar Düsseldorf, wir waren erst in Köln und sind dann nach Düsseldorf gefahren.
Richtig.
Ich mache mal kurz meine Schublade auf. So, dann hört ihr Hintergrundgeräusche, ihr hört einen Zettel, Schublade zu.
Mach mal kurz mal. Das hat er geprobt, das hat er auch.
Nein, das ist mir gerade spontan eingefallen, ich finde es super. Und dann bekomme ich von der Landeshauptstadt Düsseldorf.
Oh, hast du Post gekriegt?
Da habe ich Post bekommen.
Oh.
Die haben sich sehr gefreut, dass ich vor Ort war. Ich war auch voller Freude.
Haben die auch fotografiert, haben die auch Südfotografie gemacht, Südporträts.
Ja, die sind ja Carspotter.
Ja.
Aber die croppen auch wie die Weltmeister, muss man sagen.
Okay.
Und dann wird mir fortgeworfen. Mir wird vorgeworfen, dass ich ja im Rhein-Ufer-Tunnel in Fahrtrichtung Norden.
Okay.
Kann mich gar nicht dran erinnern, dass ich mal in Richtung Norden gefahren bin. Ja, auf der Fahrspurtunnel Anfang. Scheinbar es wert war, dass sie gesagt haben, du, für 30 Euro machen wir ein Selfie. Ja. Weil ich dann auch noch irgendwie 10 km zu schnell gefahren bin.
Der macht mal irgendwie einen Termin mit dem Fotografen. Also 30 Euro ist ja nix.
Das ist korrekt, aber das Bild ist auch, ich halte das mal kurz hin, ist auch wirklich komplette Scheiße.
Ja, also, das ist übel.
Ja, das ist wirklich gar nicht mal so gut. Ich werde das nochmal in eine Story bei Instagram posten, weil ich es irgendwie lustig fand. Naja, also ich werde das natürlich bezahlen und als Erinnerungsstück entsprechend hier ablegen, ist ja völlig klar. Ich mache
Einrahmen.
Einrahmen geht mir ein bisschen zu weit. Naja, aber...
frag die doch mal, ob die das Foto nochmal in höhere Auflösung schicken können.
Ja, das mache ich. Ja. Das finde ich so toll. Schick mir das nochmal bitte. Ich will das auf 6x8 Meter hier bei mir oben aufs Dach leimen. Ja, ja, genau. Also so viel zum Thema Erinnerungsstücke und sinnlos teure Fotografien. Genau, aber das nehme ich mit dem Schmunzeln mit. Das ist dann halt so. Und ich hatte dann noch gestern Abend meiner Freundin gesagt, so Mensch, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das letzte Mal überhaupt von irgendwo Post gekriegt habe. Ich glaube, es ist locker 5-6 Jahre her. Also ich werde glücklicherweise sehr, sehr selten geblitzt. Ja, man soll ja nichts beschreien, aber ich fahre auch gar nicht so crazy zu schnell. Also,
ja, ich auch nicht.
Wenn es geht, fahre ich jetzt, also ich fahre immer die gesunden 10 drüber. Das finde ich so für den Verkehrsfluss wirklich gut. Ich bin auch ein Rechtsspurfahrer, will ich nochmal ganz deutlich sagen. Wenn die rechte Spur frei ist, fahre ich da drauf. Weil auch die habe ich mit meinen Steuern bezahlt. Ich muss nicht immer links blockieren. Genau. Und dann waren wir ja vorher in Köln. Und bevor wir nach Köln gehen, das nützt nichts, Leute, da müsst ihr durch, muss ich kurz noch Werbung machen. Ja, ich hatte, Grüße gehen nochmal raus an die liebe Annette, die ist ja die Doppelbucherin in Berlin. Also völliger Wahnsinn. So, also das ist das Coole, du erlebst manchmal Sachen, wo du denkst, gibt's doch gar nicht. So, wie kommt jemand auf so eine Idee, was mich ja natürlich total freut, das ist ja völlig klar und ich freue mich auch wahnsinnig auf die 2 Tage. Und jetzt hat auch gerade heute noch jemand weiteres gebucht und heute kam noch eine Anfrage mit dem Hintergrund, wo ich denn starten würde in Berlin, was jetzt aktuell, also wenn die Folge rauskommt, vielleicht schon steht, aber jetzt in dem Moment noch nicht steht. sodass dann jeweils, also ich sag mal, vielleicht noch also zwei Plätze insgesamt für die zwei Tage zur Verfügung stehen. Und meine Empfehlung ist natürlich ganz klar da draußen, wenn du jetzt hier am Lauschen bist. Viele hören ja am Auto, ich bin ja auch so ein Autopodcast-Hörer. Mach's bitte nicht während der Fahrt, sondern fahr jetzt rechts ran. Ja? Also jetzt. Dann gehst du auf meine Webseite, guckst in den Shop und sagst so, oh, da ist noch was frei in Berlin. So, und dann buchst du das einfach mal. Ja, und dann haben wir einfach eine gute Zeit in Berlin. Und das soll es dann mit dem Werbeblock gewesen sein. Also Workshops, genau. Aber es geht natürlich jetzt auch schon fleißig in die Planung 25 und die Ideenfindung in 25. Gibt einige Themen, die mich aktuell tatsächlich sehr, sehr beschäftigen. Aber da gibt es noch nichts Spruchreifes. Aber ich glaube, in 25 würde so das ein oder andere passieren, in welcher Form auch immer. Warten wir mal. Das
hört sich ja spannend an.
Ja, weil insgesamt wieder, also nichts ist ja so beständig wie die Veränderung, zumindest in meinem Leben. Und das geht dann eben auch einher, dass man persönliche Planungen, berufliche Planungen hat und so weiter und Ideen hat, die einfach vor anderthalb Wochen noch gar nicht spruchreif waren, aber dann hast du bekommst eine Information, die führt zu einer Entwicklung und daraus wird dann irgendwie was. Und das sind alles so Dinge, die bei mir überall irgendwie immer passieren, aber die finde ich irgendwie auch gut, weil das sorgt dafür, dass man fresh bleibt. Ja? Bewegung ist immer gut. Ja, genau. Ja, und jetzt gehen wir vom Workshop Berlin, machen wir eine kleine Flugreise rüber nach Köln.
Zu Florian Spezialworkshop.
Genau. Und das ist jetzt mein Startpunkt und jetzt will ich dann kurz an dich gleich mal eben rübergeben, weil es gab ein Fazit in Köln. ja, pass auf, das ist wirklich, und jetzt nicht unterbrechen, Andreas, das war wirklich so lustig. Wir saßen abends im Hotel.
Zwei Fazits eigentlich.
Ja, ja aber ne, wir saßen abends im Hotel, hatten so einen Abschluss Kölsch getrunken, war auch ein sehr, sehr nettes, ein gutes Hotel, also nette Bar, so, also, ne? Gibt ja auch Hotels, wo es nicht so toll ist, da war es gut. Ja, dann haben wir da sowas getrunken, dies, das, so ganz entspannt, haben uns ein bisschen unterhalten und dann sagt der Andreas, so Florian, und ich kann es so grob wiedergeben, aber das Fazit war so, Florian, jetzt hast du ja fotografieren gelernt, ich habe das jetzt dabei gebracht, jetzt kannst du ja fotografieren, so in die Richtung.
Ja, nein, ich habe gesagt, jetzt, wo der Florian ja auch fotografieren kann.
Genau, so ja. War's. Und dann konnte ich kaum noch innehalten, also das fand ich wirklich ultra lustig. Und darum, Andreas, wäre meine Bitte
äußerst. Muss ich mich da jetzt rechtfertigen?
Nein, null. Das war lustig. Das war wirklich einfach nur lustig. Aber ich will von dir hören.
Warum der Florian jetzt fotografieren kann.
Von mir aus auch das. Aber ich möchte so ein bisschen deinen Eindruck und deine Wahrnehmung zu Köln. Also Stadt, wie es war insgesamt. Das würde mich mal.
Es war laut.
Ja, vielleicht kannst du es ein bisschen ausführlicher beschreiben, das wäre super, aber erzähl mal, wie hat dir das gefallen insgesamt und was war vielleicht auch mal nicht so gut?
Ja, Kollege. Ich habe den Leica-Himmel gefunden, das war toll.
Was hast du gefunden?
Diese Überdachung von dem einen Fotoladen da, diese Gaube.
Ah, ja, ja.
Da guckst du nach oben und überall steht ganz groß in Leucht Leica. Das ist der Leica-Himmel. Ich habe mich gefreut. Oh, ich habe meine Kamera aktiviert. Oh, mit KI und Handgestik. Lustig. Muss man wieder sperren ebenso. Ja, ich fand es sehr anstrengend. Ich war aber auch leicht angeschlagen. Habe dann nach den drei Tagen in Folge den ganzen Sonntag einfach nur gepennt. Da hat man vielleicht auch ein bisschen gemerkt. Köln fand ich alles sehr eng. Sehr dicht. Ja, wenig Platz zum Fotografieren. Noch ein Grund da, wenn man mal nach Köln fährt, weitwinklig unterwegs zu sein, fand ich. Ja, und in Düsseldorf fühlte ich mich dann wieder richtig zu Hause.
Okay.
Ja.
Ja, also.
Irgendwie habe ich da schon ein paar Bilder gemacht, da sind noch ein paar gute Bilder rumgekommen. Ich fand den Dom auch sehr beeindruckend. Ja, so diese Bauleistung, Respekt.
Ja, das stimmt.
Ja, ja. Und jetzt soll ich noch sagen, warum der Florian fotografieren kann, ne?
Ja.
Der hatte immer ISO-Automatik und ich habe ihn dann gezwungen, die auszuschalten. Unter Strafe. Und dann einfach mal die Vorteile zu nutzen von einer spiegellosen Kamera, wo man einfach nachher das fertige Bild sieht, vom Licht her. Und ja, er hat sich darauf einlassen können und daher kam das dann nachher. Jetzt, wo du auch fotografieren kannst. Er hat das immer nachher mehr so in der Entwicklung gemacht. Und jetzt halt nicht mehr. Grüße gehen übrigens raus an den lieben Florian, der jetzt auch fotografieren kann.
Ja, auf jeden Fall. Dicke, fette Mal Grüße.
Mit Licht.
Ja, also was du eben schon sagtest.
Nein, der hat vorher auch schon gute Bilder gemacht, nur jetzt hat er einfach ein Tool mehr in seinem Koffer.
Ja.
Ganz entscheidendes sogar, fand ich.
Weißt du, ob die ISO-Automatik, die er genutzt hatte, unbegrenzt war oder hatte er eine limitierte?
Das weiß ich gar nicht.
Weißt du gar nicht, okay.
Ja, aber weißt du, wenn es um Spiel mit Licht und Schatten geht, dann muss die ISO-Automatik einfach aus. Es sei denn, du machst alles über die Belichtungskorrektur. Aber das machst du ja eigentlich nur, wenn du so eine Vollautomatik-Einstellung hast.
Ja, wobei ich die auch tatsächlich nutze jetzt, wenn ich, also bei der XM hatte ich die ganz gerne genutzt, weil die für die Sache dienlich war.
Ja, aber ich habe gelesen, die XM ist ja gar keine Kamera.
Ja,
stimmt. Kein Sucher, keine Kamera.
Ja, genau.
Meine Colts waren auch keine Kameras. Mensch, ärgerlich.
Ja, das wäre gleich noch ein Thema.
Wenn ich das eher gewusst hätte.
Also das ist, ich habe mir so ein, zwei Punkte hier notiert für die heutige Folge.
Ja, da bist du mir eins voraus, habe ich nicht.
Nee, ist ja nicht schlimm. Aber tatsächlich der Punkt kontroverse Diskussionen auf YouTube, da hast du jetzt schon einen Teil dazu gesagt, habe ich mit hohem Genuss wahrgenommen. Und ich habe letzte Aussage gehört vom Felix Lobrecht, wo ich glaube, dass ein Stück weit das stimmt.
Was hat er denn gesagt?
Also grob geht es in die Richtung, meinte er, also es gibt Menschen, die finden ihn toll und finden es gut, was er macht, finden ihn als Person gut, finden die Inhalte lustig etc. pp. Und dann gibt es die anderen, die sagen, der Typ ist komplett blöd. So, gefällt mir gar nicht, der ist nicht lustig, der ist doof, der sieht nicht gut aus, was auch immer. Und sagte er dann, er ist gar nicht angetreten in diesem ganzen Bereich, um jedem gefallen zu wollen. Also es war ihm ein genau. absolutes Bewusstsein, dass er sagt, so ich habe gar nicht das Interesse daran, dass jetzt jeder sagt, jo, der ist ja toll oder der geht schon so.
Ja.
Und da habe ich so ein bisschen, das ist ja das, was ich gerne mache und ich kann es auch nur jedem empfehlen, dass man sich eben wirklich unregelmäßig, regelmäßig einer Reflexion aussetzt. Tasse Kaffee, Zettel und Stift oder so wie ich jetzt mittlerweile iPad und Pencil, leeres Blatt Papier und dann einfach auch so ein paar Aktualitäten brainstormt. Also das, was dich gerade beschäftigt.
Das geht auch im Kopf.
Was sagst du?
Das geht aber auch im Kopf.
Nein, das geht absolut nicht im Kopf. Das geht.
Boah, dann bin ich aber unreflektiert.
Nee, ich sag dir warum. Ja, denn das ist tatsächlich relevant. Du musst dir Folgendes vorstellen. Du hast einen Dachboden und du schaffst dir immer mehr Zeug an. Was musst du dann machen? Du musst irgendwas anderes da rausholen, damit das Neue reinpasst. Und das Gleiche ist auch im Kopf. Ja, du kannst nicht immer nur reinpacken. Wir haben da unfassbar viele Speicherkapazitäten. Deswegen, ja, wenn du das für dich so machst, dass du sagst, es geht im Kopf, ist okay. Ich empfehle trotzdem jedem, wenn du brainstormst, was dich in deinem Leben beschäftigst, schreib es auf. Und zwar in Stichpunkten. Und wenn du sagst, aktuell stört dich etwas auf der Arbeit, so schreib es auf. Und egal, wo du hinguckst, wenn du das aufschreibst, schaffst du dadurch neue freie Kompetenzen im Kopf, weil du hast es abgelegt, du hast es weggelegt, ist okay, du kannst danach sagen, Mensch, pass auf, das liegt da, ich kann es in Ruhe vergessen, ich kann es mir wiederholen und mir dann nochmal Gedanken drüber machen. Und ich mache das halt so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt zum Beispiel eine Arbeitssituation, dann schreibe ich mir halt auf, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, das ist das, was mich aktuell bewegt, alles klar, kümmere ich mich später drum. Und dann gucke ich aber auch immer, welche Dinge gut sind. Also ich schaue halt auch immer so, was gefällt mir gerade wirklich sehr, sehr gut. Und dann kam dieses Statement, was ich von dem Felix gehört habe und habe gedacht so, oh warte mal, das ist ein interessanter Punkt, weil mir schon irgendwie wichtig war, dass ich auch den Menschen da draußen, das ist auch nach wie vor für mich eigentlich wichtig von der Sache her, ich möchte auch niemandem zu nahe treten. Das heißt also, es gab eine Diskussion in dem 85mm Video. Mir war bewusst, dass dadurch Diskussionen entstehen können. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber es geht ja nicht darum, dass ich sage, ich möchte dem Herbert, ja, oder der Julia oder dem Karl oder wem auch immer mit meiner Aussage zu nahe treten und sagen, so, was du machst, ist gut oder ist eben nicht gut oder sowas. Aber mir ist auch bewusst geworden, ich habe halt eine Empfindung zu den Themen und wenn das jemand nicht gefällt, hat er Pech gehabt. Und ich habe halt vorher schon irgendwie versucht, auch in den Videos oder auch hier im Podcast oder im Persönlichen, der Sache auch ein bisschen schlicht und dienlich zu sein. Mhm. Ja, das, zu sagen, ey, es ist okay, wenn
du es so machst. Da bist du durch Brainstorming hingekommen.
Naja, es war halt so, ich habe halt versucht, aktiv, das habe ich tatsächlich aktiv versucht, die YouTube-Videos auch so zu gestalten, dass Menschen sich nicht schlecht fühlen danach. Also ich wollte nie sagen, Street-Fotografie ist maximal 50 mm. Wenn du über 50 gehst, ist es nicht mehr Street, dann ist es Porträt. Da habe ich immer gedacht, nee, das empfinde ich nicht als richtig. Also ist jetzt auch nicht meine Meinung davon abgesehen, aber es ist halt einfach so, du kannst halt sagen, ich mache halt einen Inhalt, wo ich weiß, ich habe Fürsprecher und ich habe die, die dagegen sprechen. Ich habe aber eher versucht, im Kontext zu sein, Mensch, jeder muss doch für sich selber auch rausfinden, wo er sich am wohlsten fühlt. Und ich will dann durch Worte versuchen zu sagen, es ist aber okay, wenn du das so und so machst.
Ja.
Ja. So, und da habe ich gedacht,
kannst
Felix.
Du nicht allen gefallen, du kannst ja auch nicht alle töten. Und von daher.
Ja, aber du kannst ja schon so ein bisschen auch für eine gewisse Grundruhe in einer,
ja,
in einer Podiumsdiskussion sorgen. Oder du gehst immer sehr forsch vor. Und ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Und ich sag mal, vermittelnd zu sein. Dann habe ich gedacht, warte mal, ist das wirklich der richtige Weg? Und deswegen hatte ich halt so ein bisschen angefangen zu sagen, ich überdenke mal so ein bisschen die Skripte und solche Sachen.
Weißt du, warum diese ganzen Sänger aus diesen ganzen Castingshows immer nichts werden?
Mit Ausnahmen? Warum?
Ja, aber der große Erfolg bleibt ja meistens aus.
Mit Ausnahmen?
Das ist, weil meistens bleibt er aus.
Ja.
Bis auf wenige Ausnahmen.
Genau.
Und das ist ja so, bei den meisten Shows läuft das so, dass irgendwann quasi per Telefonabstimmung gewählt wird, wer drin bleibt und wer nicht. Mhm. Ja. Und das ist ja nachher quasi der Durchschnitt, der gewinnt, der den meisten einfach gefällt. Und der polarisiert aber am wenigsten. Also eigentlich gewinnt der, der am wenigsten polarisiert, weil er den meisten gefällt. Mhm. Und das fehlt dann nachher am Ende. Um wirklich Erfolg zu haben, denke ich, muss man polarisieren.
Ja. Ja, manchmal. Ich glaube zum Beispiel, da ist auch die Firma Apple wieder so ein gutes Beispiel. Diese Firma hat ja anfänglich gar nicht polarisiert. Sie hat ja lediglich einfach gesagt, okay, wir gehen einen ergänzenden Weg an diesem Markt. Und irgendwann wurde daraus polarisieren, dass du diese ganzen Apple-Fan-Boys und Girls hattest. Mhm. Und diese Diskussion hast du ja bis heute. Also, ist ja allgegenwärtig. Du hast kein iPhone? Ja. Okay, also du fährst mit so einer Android-Schlürre. Uns ist doch allen bewusst, dass das technisch alles funktioniert. Wir können alle WhatsApp schreiben und so. Es ist tatsächlich völlig egal. By the way, ich habe einen Grund, warum ich in dem Kosmos unterwegs bin für mich. Und ich habe auch den täglichen Vergleich.
Das funktioniert.
Es ist meiner Sache dienlich. Das ist das Entscheidende. Ist aber wieder auch der Punkt, wo ich sage, auch da möchte ich allgemein dienlich sein, weil ich gar keine Lust habe, einem Android-User zu nahe zu treten, weil ich nicht das Gefühl für mich habe, das Recht zu haben, das zu sagen, weil ich es ja noch nie wirklich probiert habe. Es könnte mich ja auch begeistern. Also ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, ich möchte da gar keinem zu nahe treten, aber durch diesen Prozess sage ich ganz klar, ja, ich würde kein Android nehmen, weil ich die Erfahrung auch aus dem Windows-Kosmos habe, dass die Laptops und sowas, das ist ein Jahr später, weil es funktioniert nicht.
Im Dienst haben wir ein Handy, ein Android.
Ja.
Und das ist so anstrengend, weil es einfach eine ganz andere Software, ein ganz anderes Betriebssystem ist.
Ja.
Ist ja klar, ist es ja auch. Mhm. Und ich habe seit iPhone 3 nichts anderes als Apple. Mhm. Und ich bin da einfach drin.
Ja, klar. Also würde ich aber einen Android-User genauso sagen.
Wahrscheinlich.
Ja, ne, weiß ich. Also
würde
tun Sie
mir einen Sony-User auch sagen, wenn du einmal drin bist im Menü, dann bist du drin.
Ah,
jetzt war es wieder.
Nee.
Aber ich muss ja auch irgendwo polarisieren, verzeiht mir.
Ja, aber Sony, jetzt mal ernsthaft, wenn du mit deiner Playstation in der Gänge bist, das ist keine gute Sache. So, machen wir uns doch nichts vor.
Musste übrigens in Köln, ich Leica-Bashing ertragen. Ja. Das gibt's auch.
Mit Recht. Überteuerter roter Punkt. Auch da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, Leica-Look. Der einzige Look ist die Kamera und das Preisschild. Was anderes gibt's dann nicht. So.
Ah, wie okay. Du meinst.
Also, zurück zum Thema. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es macht halt wirklich Sinn, sich selbst zu reflektieren, seine Situation zu reflektieren, sowas durchaus schriftlich zu verorten, weil es auch dazu führt, dass man die Themen einfach dann auch wieder aufgreifen kann. Das ist wie mit guten Songideen. Da brauchst du immer ein Büchlein in deiner Nähe, weil wenn das gekommen ist, ja, das kommt ja von irgendwo, ist auch so ein faszinierendes Thema, du musst es aufschreiben. Weil es gibt Songideen und Kompositionsideen. Ich habe das selber erlebt. Da hast du ein Gefühl gerade, wo du denkst, so, wow. Und dann ist das 12 Sekunden später und du weißt nicht warum. Es ist weg. Mhm. Es ist weg. Es ist nicht einfach so, ah, okay, es ist weg und es ist nie wiedergekommen. Das ist gruselig. Weil das gerade eine geile Textzeile war, weil es irgendwie ein guter Reim war. Irgendwas war richtig gut und ist auf einmal für immer weg und ist bis heute nie wiedergekommen. Mhm. Also, und diese Erfahrung sagt ganz klar, dass du manchmal Sachen in deinem Kopf hast, eine Idee, ein Thema oder irgendwas, was dich bewegt, und wenn du es aufschreiben kannst, ist das ganz, ganz hilfreich. Und dementsprechend macht sowas durchaus Sinn.
Ja, also ich möchte jetzt hier keinen Exkurs machen und ich möchte das auch nicht erklären, da soll jeder mal nachgucken. Ich bin da ein großer Fan von Mindmapping.
Ja, aber auch das würde man verschriftlichen, ne?
Das ist auch schriftlich, aber das ist halt nochmal eine andere Herangehensweise, die ein bisschen anders ist als dieses Brainstorming, die ich bevorzuge.
Ja, das ist aber, der Punkt ist ja tatsächlich, da brauchen wir auch keinen Exkurs machen, die Frage ist ja, welche Idee dahinter steht und wann ich was anwende sozusagen. Mhm. Und für mich ist immer die Idee, dass ich halt einfach ein Gefühl habe zu irgendetwas. Manchmal entsteht das, gestern war es noch so ein Gefühl, jetzt ist das so ein Gefühl. Und dass du dich einfach mit dich selber beschäftigst. Also, dass man mit sich selber so in ein ehrliches Gericht geht.
Auch. Halt einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
Ja, nur es ist einfach für viele, glaube ich, mal hilfreich, wenn sie sagen, okay, ich für mich, ist wie so ein Tagebuch.
Jeder muss ja seins finden. Ne?
Das verstehe ich. Ich will damit doch nur sagen, ein Tagebuch deiner Frau, wenn du ein Arsch bist, würdest du es lesen. Aber auch da werden ja Dinge reingeschrieben, gefühlt auch, um Seelenfrieden zu finden. Ja, dass wenn man Dinge los wird, man kann sie loslassen. Im ersten Moment geht es nur darum, mal Sachen einfach nur erstmal loszulassen und Platz zu schaffen. Das ist die Kernidee.
Oh, da habe ich eine tolle Geschichte. Ich war mal ein Riesenarsch.
Warum warst du ein Riesenarsch?
Ich habe eine Tante, die ist geringfügig älter als ich. Mhm. Und wenn ich dann bei meiner Oma übernachtet habe, dann hat die sich mit ihrer Freundin unterm Bett versteckt und haben Geister gespielt. Mhm. Und sich köstlich darum amüsiert, dass der kleine Andreas dann Angst hatte. Und irgendwann ist meine Tante bei meiner Oma ausgezogen, hatte aber noch ein paar Kisten mit hochwertiger Literatur da.
Okay. Ja,
und der kleine Andreas hat diese hochwertige Literatur gelesen. Welch ein Arschloch. Und irgendwann saß ich bei meiner Tante im Garten mit meiner damaligen Frau. Der Rotwein floss in Strömen und meine Tante fing wieder an, mich mit dieser Geistergeschichte vor meiner Frau aufzuzählen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, okay, Tante, soll ich dir mal aus deinem Leben erzählen? Aus deinen Tagebüchern, von deinem ersten Petting. Es hat sich gelohnt, das zu lesen. Ich wurde nie wieder mit dieser Geistergeschichte aufgezogen.
So.
Ja, so ein fieser Bengel, ne?
Also habt ihr Tagebücher und trefft den Grot, packt sie gut weg. Das steht schon mal fest.
Spannend.
Ja. Wie gesagt, also für mich ist das Fazit einfach nur, es ist einfach.
Heute würde ich das natürlich nicht mehr machen.
Natürlich nicht.
Nein.
Können wir ja mal die Dorte fragen. Die schreibt leider kein Tagebuch.
Aber deine waren spannend.
Ah, okay. Meine Memoiren. Also, genau. Wie gesagt, mit sich selber auseinanderzusetzen in gewisser Hinsicht macht halt einfach irgendwo durchaus Sinn. Das soll vielleicht final die Botschaft sein.
Auf jeden Fall.
Hinsichtlich der zeitlichen Entwicklung, was sich ja zu Köln geäußert, Jetzt ist es, glaube ich, so, dass du Köln auch vorher schon mal gesehen hast, weil du schon mal dort warst und dass du ja grob ein Stück weit erahnen konntest, ich sag mal so mehr oder weniger, was dich vielleicht erwarten könnte. So, für mich war Köln der erste Besuch. Klammer auf, stimmt nicht ganz. Ich war mal in Köln und zwar im Music Store, aber nicht in Köln, um dort irgendwie Stunden zu verbringen und sich die Stadt anzuschauen. Also somit der erste Besuch, wo ich das Zentrum gesehen habe. Und wie das so ist im Leben, du kommst irgendwo an, egal mit welchem Thema. Und es sorgt dafür, dass du so ein Gefühl irgendwie für irgendwas hast. Also dass du sagst, so, ich fühle mich heimisch, ich fühle mich wohl, ich fühle mich fremd oder ich weiß noch nicht so richtig, was ist das hier, was soll das? Und dann gibt es eine, ich nenne sie mal ganz vorsichtig, die erste Schwachsinnigkeit, die mir dort aufgefallen ist. Man baut dort einen Dom, der, wie du schon sagtest, echt wirklich schick ist, ist cool, ist ein krasses Ding. Ja. Auch von innen.
Ich weiß, was jetzt, ihr habt eine Idee, was jetzt kommt.
Ja.
Da haben wir im Podcast auch schon mal drüber gesprochen und Zustimmung zugefunden.
Aber ja.
Erzähl weiter.
Ja, und es ist halt so, und ich glaube, dass es den Kölnern selber auch bewusst ist, warum nimmt man einem solchen Bauwerk so viel Luft? Also der hat keinen Platz zum Atmen, er hat keinen Platz zur Entfaltung. Du kannst nur mit APS-C 10 mm und mit Vollformat Kleinbild kannst du nur mit 16 mm was werden. Ansonsten kriegst du das Ding nicht drauf. Ja, und auch jetzt können ja Leute sagen, ja, dann gehst du ein bisschen auf die andere Flussseite da bei der schönen Brücke gegenüber. Ja, aber dann hast du trotzdem den Vorplatz, kannst du nicht sehen. Also siehst dann die Spitzen und ein bisschen die Aufbauten, aber mehr und eine Brücke und mehr siehst du nicht. Ist auch alles schön, aber der Punkt ist halt, das finde ich wirklich schade für den Dom. Ist aber ein Ist-Faktor, kann ich ja nun mal nicht ändern. Und die zweite Sache, die ich halt total spektakulär fand, also du musst dir vorstellen, du bist jetzt so ein Bauträger, ja? Da kommt dann so ein Bauherr zu dir und sagt so, du pass auf, wir haben eine riesen Idee, wir haben so eine Stadt, Köln, ja? Ja, da wollen wir einen Dom hinbauen. Mhm. So, und dann kommt der Architekt, Los Domos, und sagt, hier, pass auf, ich bin so ein Domzeichner, ja? Bin da gut drinne. Machen wir so zwei Türmchen dahin und so weiter. Da machen wir Verschnörkelung. Boah, Hammer. Aber eine Sache, die brauchen wir. Die brauchen wir an dem Dom. Wir müssen bitte darauf achten, dass unten auf der einen Flanke, da muss ein Fotofachgeschäft hin. Da müssen wir dran denken. Ja, also ja, wenn wir das Ding entwickeln, da wir brauchen noch, also muss nicht groß sein, aber wir brauchen ein Fotofachgeschäft.
Ja, für die Leute, die da ankommen und erstaunt sind, wie toll dieser Dom ist und nichts zum Fotografieren bei haben.
Ja, genau. Darum packen wir doch so viele alte Kameras in die Auslage. Also total verrückt. Ja, auf der Bahnhofsseite.
Das ist aber davor gebaut worden. Ne? Das ist also
nicht
mit reingebaut. Ja, aber es ist schon gut gemacht. Es aussieht, als ob es wirklich dazugehört. Ja.
Nee, also ich sag mal, jetzt mal ein bisschen auch da, gerne polarisierend. Welcher Volltrottel, ja, in der Stadt, in der Gemeinde, im Bauamt, wer auch immer, wer ist verantwortlich dafür, dass man ein, egal was für ein Laden, an ein solches historisches Bauwerk dran klatscht und sagt, das finden wir, das ist super. Also, das können wir nicht genehmigen, da wo es keinen interessiert, da geht nicht, aber am Dom, da sollen wir so ein Fachgeschäft dran bauen. Das ist eine super Geschichte. Das war vielleicht auch ja nicht immer ein Fotoladen, ja, war vielleicht mal ein anderes drin. Aber das fand ich echt krass. Weil das ergibt für mich einfach so gar keinen Sinn.
Dass der Bahnhof so direkt am Dom steht. Also,
ja, was war zuerst, die Gleise oder der Dom?
Ja, ich weiß das nicht. Wahrscheinlich der Dom, aber...
Na, ich glaube nicht. Keine Ahnung.
Also alles sehr dicht.
Ne? Ja, also von daher, für mich war es so, das ist ein wirklich wesentlicher Faktor. Ich hörte ja auch schon davon, dass es so ist. Aber der Punkt ist, wenn du es selber siehst, denkst du so, okay, es finde ich also wirklich schade. Das wird dem Dom nicht gerecht in dem Maße.
Da bin ich voll bei dir. Da gehört einfach Platz drumherum. Der braucht Luft. So ein Gebäude braucht Luft zum Atmen.
Ja, das könnte auch ein schöner Parkverlauf davor sein und so. Also da gibt es wirklich, glaube ich, sehr tolle Ideen und Konzepte, wie man mit sowas umgeht. Aber es ist, wie es ist. Also von daher, das kann ich ja nun mal nicht ändern. Das muss und will ich auch nicht ändern. Es ist etwas aber, was dazu führt, dass mir das Gefühl gegeben wird, will ich da fotografisch nochmal hin oder eher nicht? Und die gesamte Anmutung, ich glaube, Köln hat so seinen eigenen Spirit. Was mir sehr gut gefallen hat, war die Mentalität, die ich als sehr entspannt und gut, also locker empfunden habe. so der Innenstadt-Spirit ansonsten war für mich auch ganz cool, wo man mal einen Kaffee getrunken hat oder wo man einfach ein bisschen ganz normal, wie die Fußgängerzone oder sowas, also reizt mich fotografisch persönlich nicht so sehr, aber war einfach auch mal schön zu sehen. Und ansonsten bei den Kranhäusern, das fand ich wirklich sehr, sehr cool, einfach, man kann über das Bauwerk diskutieren, aber dass es einfach ein bisschen was Besonderes war, findest du jetzt nicht an jeder Ecke, dass man so ein Bauwerk dort sieht, also das fand ich cool gelöst, cool gemacht. Und ja, ansonsten fehlt einem die Ortskenntnis, um zu sagen, an den und den Spots kannst du nochmal wirklich sehr coole Sachen machen. Und zwar aus der Art, wie ich an die Sache rangehe. Also ein anderer Streetfotograf empfindet Köln vielleicht als herausragend, weil genau seine Attribute erfüllt werden. Ich für meinen Teil muss halt sagen, meine Attribute und meine Wünsche wurden nicht so sehr erfüllt. Also für das, was ich bevorzuge. Das ist nicht schlimm oder nicht gut, ist gar nichts. Es ist einfach nur, für mich war es so, dass ich sage, Köln kann ich einen grünen Haken dran machen, war eine gute Zeit, aber ich müsste nicht nochmal hin, weil es mich so frohlockt, dass ich sage, ja, ich habe das noch nicht durchfotografiert. So, also und auch nicht böswillig, ist einfach nur, für mich ist jetzt Köln Haken dran. Was mich richtig geil getriggert hat, war die U-Bahn-Station am Heumarkt.
Ja, die war mega.
Da habe ich schon wirklich innerlich eine krasse Feier gefeiert. Weil so viele Linien und Formen, also hätte ich mich tatsächlich ein bisschen länger austoben können. Also wenn ich alleine da gewesen wäre, wäre ich dort deutlich länger geblieben. Aber natürlich auch aufgrund der Rücksichtnahme machte das wenig Sinn, also von daher alles fein. Und dann, ja, war für mich so das Fazit, waren schöne Sachen dabei, war eine schöne Zeit insgesamt in Köln. Aber man bräuchte mehr Input zu, ja, favorisierten Spots oder Bereichen, wo man nochmal das ein oder andere Schöne gestalten kann. Und dann haben wir uns entschlossen, am dritten Tag überzusiedeln in Richtung Düsseldorf.
Ja, das hatten wir ja sowieso schon gesagt.
Genau.
Das wird eventuell machen. Wir haben es dann gemacht.
Ja. Genau. Und da muss ich sagen, wie soll ich sagen?
Da waren halt noch Spots, die du noch nicht hattest. Genau.
Also Medienhafen, genau. Da muss ich sagen, war ich also architekturtechnisch gesehen insgesamt begeistert. Wie so oft im Leben, es ist nun mal so, das Wetter und die ganze Situation spielt halt eine Rolle. Und wenn ich an das Bild denke bei der Treppe,
ja,
vom Hyatt, glaube ich, war es, oder?
Mhm.
Genau. Und genau. Dann waren da so ein paar Peoples und dann hat eine junge Frau da so ein bisschen Modell gestanden. So, und es spiegelte sich dann einfach sehr schön bei tollem, klaren Himmel der Fernsehturm oder der
Rheinturm.
Der Rheinturm. Und sie ja, machte so ihre Posen und so weiter und ich konnte dann mit der Treppe so als Verlauf da ein, zwei Bilder machen. So, das ist natürlich, wenn du ganz diffuses oder regnerisches Wetter hast, ja gut, da posen vielleicht auch nicht so viel in dem Moment, aber dann wirkt das natürlich schon ein bisschen anders. Also es war dann auch der glückliche Umstand, dass einfach die Wetterentwicklung total positiv war und einem so ein bisschen in die Asse, die eh schon im Ärmel waren, noch drei, vier dazugelegt haben. Und insgesamt hat mir dann Düsseldorf nochmal einfach sehr, sehr gut gefallen. Und es ist ein bisschen offener. Also Düsseldorf ist so von der Promenade her, ne, vom Rheinufer, wenn man dann so ein bisschen in die Innenstadt geht, fühlt sich ein bisschen offener, ein bisschen freier an, sozusagen. Ja, und ansonsten ist das Fazit für mich eigentlich kurz und knapp. 3 Tage eine gute Zeit gehabt und einfach mal wieder schön gewesen, in dieser Region unterwegs gewesen zu sein. Und 30 Euro für ein Selfie bezahlt. Also naja, alles fein. Ja. Und weiß ich nicht. Hast du so ein Fazit für dich?
War nett. Mir bleibt eine Frage offen.
Eine Frage?
Ja, was machen wir nächstes Jahr?
Keine Ahnung.
Schauen wir mal. Da müssen wir uns noch was Neues ausdenken.
Ja, also vielleicht als kleine Ergänzung. Es gibt, vielleicht habt ihr das auch da draußen, es gibt so eine Art, ich nenne das mal so einen Messpunkt. Ja, also stell dir vor, du hast so eine, wie sagt man, Skala von 1 bis 10. Und sagen wir mal einfach nur so als Art Reiseziel. Und dann sagen Leute, Mensch, ja, also für mich ist das so, ich möchte, wenn ich mal irgendwo hin verreise, ich möchte irgendwo so ein bisschen diese, ich nenne das mal Garantie von Entspannung haben. Ne, dann sagen Leute so, für mich ist die Entspannung, wenn ich das und das und das mache oder habe. Als Beispiel gibt es ja Leute, die sagen, ich fahre gerne mal eine Woche aus so einem Kreuzfahrtdampfer, weil ich gehe an Bord, danach gebe ich alles ab und boah, ich kann mich an Deck setzen, einen gemütlichen Drink, ich kann aber auch mir eine Show angucken. Für mich ist das entspannend. So. Und wenn sie dann woanders hin verreisen, wird das damit verglichen. Mhm. Dass sie sagen so, ja, ob ich da so entspannen kann wie auf der AIDA, das wollen wir mal gucken. Und ich habe diesen Spot aus der fotografischen Sicht. Es ist schwierig, muss ich sagen.
Hamburg zu toppen.
Ja, für manche Städte, also Hamburg hat die Messlatte tatsächlich relativ hoch gelegt. Mhm. Und bauartbedingt ist es so, dass Hamburg etwas macht, was mir halt einfach ultra gut gefällt. Du kannst die Gebäudekomplexe und die Strukturen der Stadt in einer Nahaufnahme erfassen, indem du Details benutzt, weil du dichter dran bist. Aber du kannst sie auch aus der Ferne in kompositorische Themen mit aufgreifen. Nehmen wir das Beispiel Elbphilharmonie. So, du gehst irgendwo am Hafenbereich, es gibt so auch Anhöhen noch viel weiter weg.
Man sieht auf den Fotos halt, wo du bist.
Ja, nicht nur das. Du hast halt die Chance, dass du sagst, ich kann aber auch an der Elbphilharmonie, wenn ich sehr dicht dran bin, kann ich sie immer noch theoretisch mit einbauen.
Der schreit ja theoretisch, dass wir nächstes Jahr Hamburg machen.
Ja, das macht für mich aber wenig Sinn.
Weil du da nichts Neues hast.
Nicht deswegen, aber weil ich ja durch eine gewisse Regelmäßigkeit, wer soll mir sagen, du, pass auf, Andreas, wir machen Duisburg. Dann sagst du gleich, ja, okay.
Düsseldorf ist ja auch für mich dann Hamburg, ne?
Ja, das stimmt. Nur jetzt, darum haben wir auch Köln gewählt, weil du auch jetzt nicht unbedingt so oft in Köln bist.
Genau.
Darum passte das ganz gut. Aber der Ursprung war ja Amsterdam.
Richtig.
Das war die Idee. Und dann war ja aber auch die Vorplanungszeit, müsste man sagen, so ein bisschen irgendwo floss dann zu schnell das Wasser, die Weser runter. Und dadurch wurden die Preise für Amsterdam wirklich übertrieben teuer.
Übertrieben teuer, auf jeden Fall.
Und da habe ich gesagt, das für mich persönlich macht es keinen Sinn. Naja, und so kam es dann zu Köln.
Vielleicht nochmal nachgucken, wenn man dann ein bisschen mehr Vorlauf einplant.
Ja. Aber hättest du denn so spontan noch etwas, wo du sagst, so jetzt mal völlig losgelöst, wo du sagst, so ach, das fände ich so als 2025-Spot ganz cool?
Ja, zwei Stück.
Welche?
London und Amsterdam.
Ja, dann würde ich London bevorzugen.
Ja, dann lass uns mal gucken.
Ja, also das, und ich war ja nun auch schon wirklich viel zu lange nicht mehr da, aber ich kenne die Stadt immer noch gut genug. Es gibt so Sachen auf dieser Welt, die, weiß ich nicht, die kannst du manchmal auch vom Feeling gar nicht so richtig in Worte fassen. Was London mit einem macht, das ist einfach das nicht von dieser Welt. So, es gibt so Städte, die finde ich tatsächlich interessant und schön oder so. Ich mochte Paris aufgrund der Baustruktur tatsächlich wirklich, wirklich gerne. Also toll. Ne? Fährst du hin, kannst auch ganz hervorragend Street-Fotografie machen und das ist gar nicht die Frage. Nur wenn jetzt jemand sagt, du pass auf, Paris oder London, ja, brauche ich ja überlegen, dann will ich nach London fahren. Also unfassbar, auch der kulturelle Aspekt, wie Leute miteinander umgehen und solche Sachen. Mhm. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Sehr, sehr geil. Also von daher wäre ich auch dafür. Und wenn man das sauber vorplant, dann kann man da preistechnisch zumindest ein bisschen was vergünstigen. Okay, also halten wir es mal fest. Als Planungsidee. Ja, genau. Muss man was trinken.
Sehr gut.
Mhm. Ja. Wie ist denn bei dir vom Feeling her Köln? Also sagst du für dich so, ach, ich würde, weil du hast jetzt auch nicht so extrem weit, ich würde schon immer mal wieder gerne aufgreifen wollen. Also war die Reise so, dass du sagst so, boah, ich könnte mir schon vorstellen, das ein bisschen auf die Agenda mitzunehmen, um vielleicht ein, zweimal mehr noch dorthin zu fahren? Oder ist es für dich auch, wo du sagst, du, na, eher Haken dran.
Ja, ich habe ja nicht die mega Anreise und ich denke, dass ich den Turn, den wir gemacht haben, nochmal mit meiner Frau machen werde.
Mhm.
Ne, weil ich denke, so ein bisschen shoppen gehen mit der Frau ist ja auch mal schön.
Okay, anderer Kontext und dann aber, ne?
Dann gleichzeitig fotografieren ein bisschen, ne, aber einfach eher in einem anderen Kontext.
Okay.
Also die Altstadt und so, sich da abends hinzusetzen, das ist ja auch sehr schön.
Ja.
Aber so fotografisch.
Schwierig.
Ja, da kommen jetzt bestimmt ganz viele Tipps und vielleicht werde ich dem einen oder anderen mal nachgehen.
Mhm.
Ne, weil es gibt ja schon auch eine große Street-Fotografie-Szene überhaupt in Köln.
Mhm.
Und da wird es sicherlich gute Locations geben. Aber wie gesagt, wenn du da so hinfährst, zur Vorbereitung dir vielleicht mal so ein YouTube-Video angeguckt hast, was es in Köln gibt, da kommst du dann ja auch nur auf diese üblichen Verdächtigen. Mhm. Vielleicht gibt es da noch große fotografische Highlights, die wir so gar nicht erahnen können. Also da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren und bin auch bereit, dazu Zeit zu investieren, da mal hinzufahren und andere Sachen zu erleben.
Also
vielleicht ist es ja so gut, dass ich sage, mal, Thomas, du musst nochmal kommen.
Ja.
Weil ich habe das Geheimnis von Köln gefunden. Aber wie gesagt, liebe Hörer, da müsst ihr mir helfen.
Mhm. Also für alle die, die jetzt vielleicht sogar sagen, pass auf, ich muss da mal Feedback geben. By the way, sehr, sehr gerne. Es gibt so einen Gedankenpunkt für mich bei so etwas. Also du musst dir immer vorstellen, wenn du Köln wirklich krass kennst und dir Spots einfallen, dann liegt das natürlich daran, weil du Köln krass kennst. Jetzt musst du dir aber vorstellen, dass du jetzt dich ins Auto, in Zug, in Flieger setzt, zu einer Location hinkommst und dann versuch dich in die Lage zu versetzen, du kennst diese Location nicht. Jetzt ist hier gerade ein Abbruch. Ah, hier ist ein Abbruch. So, also was ich sagen wollte, weil wir sind jetzt wieder online, eben hatten wir den Break gehabt. Also wenn du Feedback gibst, egal wie, in welcher Kombination, aus welcher Stadt, stell dir vor, du bist jetzt unterwegs in eine komplett neue Stadt, wo du noch nie warst. Du hast so ein bisschen Vorinformationen gesammelt und dann kommst du dort an. Dann kannst du ja die Spots nicht kennen, logischerweise. Und dann hast du so verschiedene Modi. Also tatsächlich jetzt, nur als Beispiel, Hamburg würde dich im Zentrum sehr schnell abholen. Du entdeckst sehr schnell im Zentrum Sachen, wo du denkst, oh Mann, Alter, oh die Alster-Arkaden, oh die Alster selber, oh die Brücken, oh die Gebäude. Dann gehst du ein bisschen runter, kommst dann so in Richtung Hafen City und Speicherstadt und denkst so, Alter, was für eine krasse Gebäudestruktur, oh der Hafen bei. Also du hast sehr schnell sehr coole, selbstabholende Spots und Infos, wo du in anderen Städten eher nach suchen musst. Und wenn du dann nicht in eine krasse Vorrecherche gehst, dann kannst du die nicht so selbst abholen finden. Das ist das Problem. Und das war in Köln für mich halt ähnlich. Der Zentralbereich als solches war ja interessant. Aber du merkst einfach, jetzt müsstest du eigentlich suchen. Darum hatten wir irgendwie am zweiten Tag ja, wo ich sagte, lass mal gucken, ob die eine coole U-Bahn-Station haben. Also du musstest das aktiv
haben
wirklich.
Sie übrigens,
ja klar, aber du musstest es wirklich suchen. Die hat dich nicht abgeholt, weil sie sowieso schon in ihrer Präsenz oftmal dich überwältigt. Das gibt's in Hamburg auch. Also da ist zum Beispiel die Universitäts-U-Bahn-Station auch, weil sie recht neu ist wohl. Also super interessant. Müsstest du auch nachgucken, aber das Zentrum bietet schon so krass viel.
Was ich voll krass fand bei dieser U-Bahn-Station ist, oben war alles voll. Es wimmelte von Menschen.
Ja.
Und da unten war dann ein Skateboardfahrer, der übte seine Tricks. Und dann lief vielleicht mal ein, zwei Leute dadurch, aber mehr auch nicht. Das war ja die absolute Leere. Was ist denn da los?
Ja. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Also ich glaube, U-Bahn ist auch nicht so krass viel. Köln hat nicht so viel krass viel U-Bahn. Ich glaube, die haben aber nicht so immens viel.
Ja, aber schon geile Stationen. Also
ja, klar. Aber es kann halt sein, dass sie vielleicht nicht so viel genutzt werden könnte, weil es nicht so viele Leute wirklich, also weil die sagen, ja, da muss ich halt nicht hin. Ich muss das, was oben ist, eher benutzen als das, was unten ist.
Wer weiß.
Na? Aber das war echt auffällig. Ja. Also in Berlin wäre das Ding rappelvoll gewesen.
Wahrscheinlich.
So, aber also von daher, lange Rede, kurzer Sinn, der Ding ist halt einfach Köln. Es war nicht so eine selbstabholende Stadt aufgrund des sehr vielseitigen Zentrumbereiches sozusagen. Aber das ist auch nicht schlimm. Also ich fand es jetzt ja nicht dramatisch oder so.
Nee.
Genau. Ich gucke gerade auf die Übersicht. Also ein Punkt, den können wir aber relativ zügig wirklich abhaken, hatte ich mir notiert, Kontroversen auf YouTube. Das geht aber einher mit der Sache von vorhin, aber als Ergänzung, also mit Selbstreflexion und sowas. Ich finde das ganz schön, dass bei den letzten Videos tatsächlich so eine ganz leichte Grunddiskussion entstanden ist. Das passiert bei dem 85mm Video zum Beispiel. Da hat jemand sogar eine Reaction aufgenommen und bei YouTube reingestellt. Das zeigt mir, dass man vielleicht auch mal Themen raushaut, wo du merkst, so, okay, krass, da polarisiert man halt tatsächlich ein bisschen.
Also die Reaction habe ich noch gar nicht gesehen, da muss ich mal gucken.
Ja, und das war auch, also war auch alles total im Rahmen, alles cool, also gar kein, also nullen Vorwurf, soll jeder reacten von mir aus.
In welcher Richtung? 85 ist zu viel oder warum ist das doch kein Problem?
Ja, ich glaube, dass ich glaube, dass die Botschaft, also grob gesagt war sein Fazit, dass die Botschaft von mir hätte missverständlich sein können, nach dem Motto so, du kannst auch ruhig 200 Millimeter nehmen, das ist alles überhaupt kein Problem. Ich verstehe das heute, ich finde das total cool, das ist nur, es wäre jetzt zu umfangreich. Mhm. Und wir haben das ein oder andere Mal ja auch schon darüber gesprochen und vielleicht auch mal diskutiert.
Folge auch.
Ja, und letztendlich war es halt so, dass ich verstehen kann, wenn jemand sagt so, ja, aber also wenn ich jetzt mit einem 100 mm Kleinbild unterwegs bin, das ist ja eher so Street-Porträts. Und du nimmst dann nicht mehr vielleicht eine Szenerie auf und so weiter. Also der Punkt ist, ich kann das alles nachvollziehen. Ne? Die Kernbotschaft in dem Video war ja mehr auch in die Richtung, es muss schon einfach zur Situation passen. Also wenn ich jetzt sage, ich nehme 85 mm und du guckst dir Bilder an, die ich mit 85 gemacht habe, dann ist die Gefahr groß, dass du sagen würdest so, ach echt, das war mit 85? So, also es würde dir nicht unbedingt so sehr auffallen. Ja, und das ist so etwas, wo ich sage, es muss für die Situation dienlich sein. Ich kann ja auch sagen, weil das mache ich, das nutze ich ja auch. Und das ist übrigens seit Urzeiten wird es genutzt, auch in der analogen Zeit. Wenn du croppst, und jetzt übertreibe ich mal, ja, du bist mit einem 35 mm unterwegs und du stellst dein Bild nochmal ein bisschen gerade, weil es doch ein bisschen schräg war, und du sagst so, ach komm, ich crop nochmal so 25% rein. Ja, dann bist du eben nicht mit 35 mm unterwegs gewesen. Aber du kannst ja sagen, ich war mit 35. Ja, habe ich mit 35 gemacht. Ja, aber wirklich immer Originalausschnitt, so wie es war. Nee, ich habe dann schon mal ein bisschen reingecroppt. Ja, dann waren es aber keine 35 mehr. So, also, ne? Oder du bist mit einem 50er unterwegs, croppst irgendwie 25% rein. Ja, da hättest du auch gleich einen 85er drauf machen können. Das ist der gleiche Effekt. Theoretisch. So, das heißt, die Botschaft ist nicht, dass ich sage, ja, jede Brennweite und Street ist gar kein Problem, sondern dass ich mir darüber Gedanken mache, was dient mir für meine kompositorische Arbeit zum Beispiel. Mhm. So, und wenn ich dann sehe, das wäre ja das nächste Fass, was ich aufmachen kann, ich habe dann schon so die ein oder anderen Sachen vor Augen, wo jemand sagt so, nee, die Person ist schon in der Streetfotografie unterwegs, aber jetzt mal ganz hart genommen, ist es eigentlich Architekturfotografie, wo ganz minimal so in der Ecke, ganz klein ist so ein Mensch reingelaufen. Du siehst auch, dass der da ist. Und dann sagt man, ja, das ist aber Streetfotografie. Wo ich dann denke so, wie gesagt, mir ist es eh egal, wie man es nennt, davon abgesehen. Aber der Punkt ist, wo ich sage so, wo fängt es eigentlich an, wo hört es auf? Ist Streetfotografie wirklich nur, wenn ich sage, ach, ich gehe auf so einen altertümlichen Markt und die Frau kriegt die Kartoffel von dem Typen da in die Tüte gesteckt. Ah, ich habe jetzt aufgenommen, wie jemand da eine Kartoffel in eine Tüte gepackt hat. Das ist Streetdokument. Was ist es denn jetzt? Also wo sind die, wie hattest du gesagt, die Wächter der Streetfotografie? Wo sind sie und haben die klare Definition gemacht?
Das war der Thorsten.
Ja, ich weiß, aber ja. Ne, also für mich ist es halt so, ich bin bereit, polarisierend zu sein.
Ja.
Ist okay? Ihr könnt da ruhig kritisieren, bloß die Frage ist und bleibt für mich halt, was ist mein Ziel? Worum geht's mir? Und wenn dann jemand sagt, Thomas, das ist keine Streetfotografie, dann sage ich, das ist okay. Ist mir egal. Ja, für mich ist es das, ich bewege mich eher in zentral orientierten Städten und ich erfasse das, was mich interessiert und was ich gut finde im Sinne eines innenstädtischen Tun und Treibens. Darum sage ich, gehört es für mich in das Genre. Das ist definitiv keine Landschaftsfotografie. So, da können wir schon mal sagen. Das ist auch keine Astrofotografie.
Ja, wir haben auch Zuschriften gekriegt in die Richtung auf unsere letzte Sendung.
Mhm.
Und irgendjemand schrieb auch, ich kann auch mit einem 200 mm Street
ja
Fotografie machen, aber es ist auch der Umgang damit. Wenn ich mich damit hinterm Gebüsch verstecke, dann hat es ein Geschmäckle.
Mhm. Ja.
Das kann ich auch, ja, auch wenn ich nie 200 mm nehmen würde, aber das kann ich verstehen, was man damit ausdrücken möchte. Ja, der Thorsten, Lichtsetzer, hat uns auch angeschrieben, oder vielmehr mich angeschrieben und auf die letzte Sendung reagiert. wir wollen noch darüber kommunizieren. Ich habe das bisher nicht geschafft. Sorry, Thorsten. Aber er hatte so die Aussage, die Regeln der Fotografie, um dann nochmal darauf zurückzukommen, würden Leute verschrecken. Die hätten dann Angst, weil sie ja gegen die Regeln verstoßen möchten, könnten. Und ich sehe das ein bisschen anders, weil ich finde, die Regeln geben dir erstmal ein Grundgerüst, an dem du dich langheilen kannst. Mhm. Ja? So ein Orientierungsweg einfach. Mhm. Dass du nicht einfach aufs Glatteis gehst, sondern ungefähr weißt, wo du dich langhangeln kannst.
Ja.
Ja, das nochmal dazu.
Ja, also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Ich habe die Bilder jetzt Köln und Düsseldorf so durchgeschaut. Mhm. Und dann entdecke ich Bilder, wo eine Person geht von links nach rechts oder was auch immer, völlig egal. Und jetzt musst du dir nur vorstellen, du siehst gerade im ganz normalen, also im horizontalen Aufnahmebereich, was auch wiederum wurscht wäre, aber es ist jetzt so, ja, geht eine Person durch das Bild. Mhm. Und sie kommt jetzt von links nach rechts in das Bild. Das heißt also, idealerweise wäre meine Komposition so, weil ja das Gesicht nach rechts auf dem Bild schaut, dass sich diese Person im linkeren Bereich des Bildes befindet, damit sie in das Bild
reinschaut und nicht
rausschaut. Genau. Das, andersrum kann das, aus welchen Gründen auch immer, kann mal interessant oder cool sein, warum auch immer. Aber ich habe dann eine Aufnahme gemacht, wo dann die Person auf dem rechten Drittel orientiert war. Und ich stelle mir mal beim Durchschauen und beim Selektieren in Lightroom, also weil ich dann einen Stern vergebe, wo ich sage, das Bild ist für mich interessant, nochmal näher drauf zu gucken. Alle mit 0 Sternen, also mit keiner Bewertung, fliegen direkt raus, die lösche ich. Und dementsprechend habe ich dann dieses Bild gesehen und dann stelle ich mir mal eine Frage. Werde ich dieses Bild jemals irgendwo zeigen? Nein, tue ich nicht, weil es mir selber nicht zusagt, dass die Person nach rechts geht, im rechten Rand ist und nach rechts rausschaut. Also sie könnte sich auch nochmal umdrehen, das wäre ja cool, dann guckt sie wieder ins Bild rein. Das wäre zum Beispiel geil, ja? Aber sie guckt raus. Also für mich, egal wie das wäre, ob das die Lichtstimmung toll ist oder so, sage ich, ist für mich, würde ich nicht zeigen. Ja, würde ich nicht zeigen, weil es für mich nicht das...
Da hältst du dich an eine Gestaltungsregel im Grunde, ne?
Genau, weil es mir aber auch persönlich nicht so gut gefällt. So, das heißt, diese, ich nenne sie mal ruhig, diese Regel, ich möchte auch gerne, also ich möchte eigentlich ungern von Regeln sprechen, weil wir genug haben, die dazu führen, dass wir sozial miteinander gut funktionieren, aber ich denke mir auch so, Leute, übertreibt es nicht mit Regeln, was darf ich, was nicht. Aber der Umkehrschluss ist ja schon, dass ich sage so, Mensch, ich merke selber auch, wie ist mein Gefühl dazu. Also, wie ist mein Gefühl, macht das irgendwie Sinn oder nicht? Und mal gibt es Momente, wo es Sinn macht.
Richtig.
Aber die machen nicht immer Sinn. Sie machen eher seltener Sinn. Und darum habe ich mich entschieden und gesagt, pass auf, da brauche ich nicht überlegen, das Bild wird gelöscht. Ich werde es niemals irgendwo zeigen, drucken, veröffentlichen. Dann kann das weg. Ganz einfach. Und ich habe dann ich bin mir noch nicht ganz sicher Kategorie. Und ich bin die, also wie zum Beispiel, das habe ich auch schon gezeigt bei Instagram, mit dieser Treppe da an diesem Medienhafen, mit der Frau, die posiert. Weil das für mich total sinnvoll ist, weil es für mich von dem Verlauf, von dem, was ich mag und so weiter, sinnvoll ist, womit ich mich wohlfühle. Wäre das aber so nicht möglich gewesen, hätte ich nicht irgendwie irgendein Bild davon gezeigt, weil ich die Szenerie so toll fand. Und darum sind diese Regeln einfach hilfreich, wo du ein paar Basics benutzen kannst, um vielleicht Ergebnisse zu bekommen, die dir selber nachhaltig auch besser gefallen.
Ja.
Ja, und vielleicht ist das Wort auch ein bisschen blöde mit Regeln, Vorgaben, du musst oder irgendwie sowas. Ja, ich finde auch, ich finde auch den Satz irgendwie dämlich, du musst die Regeln kennen, um sie zu brechen. Ja, ich verstehe. Ja,
der ist abgedroschen hoch 10, aber genau. Ist nicht falsch.
Nein, darum, das ist ja das, was ich so schade daran finde. Es gibt so Wörter, die sind teilweise so auch so abgenutzt.
Genau.
Ja, die sind so entwertet oder so inflationär. Ja. Nur es ist einfach nur mal
trotzdem
so.
Trotzdem ist es richtig.
Es ist, genau, und das ist wirklich für mich auch, wo ich sage, also Drittelregel und goldener Schnitt. Also schaut euch einfach alleine mal die kompositorischen Linien an bei Drittel und goldener Schnitt. Mir persönlich sagt die goldene Schnittebene viel mehr zu. Und manchmal sagt mir aber die Drittel und goldener Schnitt, die goldene Mitte der beiden, wo ich denke, da ist es ein bisschen besser, wenn es so wäre. Aber wenn es dann funktioniert, ist es okay. Richtig. So. Und deswegen orientiere ich mich da schon dran, weil das plausibel ist sozusagen. So, und in der Musik, by the way, aber da fehlen den Menschen einfach das totale Gehör, weil da können sie es nicht hören, ist es so, es gibt genug Künstler, die klassischen Regeln, wenn du ein Stück in C komponierst, ist die parallele Molltonart A-Moll. Ja, so, das bedeutet, dass du sagst, egal was du machst, du hast immer eine Grundtonart, ein Dur, G-Dur ist E-Moll parallel. Ja, einfach ja, so. Da komm ich nicht. Alles gut, aber du kannst ableiten, auch Regeln, ja, du kannst ableiten, welche Solo-Skalierung du da drauf spielst und solche Sachen. Und dann gibt's aber so ein paar Verrückte, die sagen, nö, machen wir jetzt mal anders. Ja, wir verschieben manche Töne. Ja, zum Beispiel im Jazz spielst du andere und dazu ergänzende Töne und dann klingt das aber aufgrund der Musik und der Kulturart dahinter, klingt das geil. Aber in der klassischen Popmusik würde das nicht funktionieren, weil es einfach nicht zueinander fließt, weil die Art nicht ist. Da hat auch schon mal jemand die Regel gebrochen, aber sinnvoll. Aber deswegen würden sie nicht sagen, dass sie nie wieder einen Grundton spielen würden. So, und das ist halt so der Punkt, wo du sagst, du kannst halt darum diskutieren wie ein Weltmeister. Ich bin auch dafür, Regeln zu brechen und was für sich zu nutzen. Aber die Grundtonarten in der Musik, da kannst du nicht einfach sagen, die sind mir komplett scheißegal. Die machen gar keinen Sinn. Oh doch, die machen eine Menge Sinn und machen auch etwas zu einem Klangerlebnis, wo du sagst so, ja, das ist plausibel, das klingt gut. Aber jetzt ergänze ich zwei, drei Sachen und denke, oh, der Kollege hat auch noch zwei Sachen dabei gepackt, jetzt ist nochmal die Würze mit am Start. Aber nicht per se sagen, ja, das ist alles scheiße. Das macht keinen Sinn.
Genau.
Na? So, muss ich jetzt einfach so ausführlich nochmal hier erzählen.
Ja, danke schön.
Also, wir haben hier mit den Breaks irgendwas bei 70 Minuten. Und es ist wirklich ein Graus, muss ich sagen, mit dir. Weil die Zeit immer so wegrennt. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf für heute. Die letzte Folge war schon immens lang.
Nee, ich habe noch ein Pferdchen.
Ja, sollst du gleich galoppieren lassen. Ich wollte nur sagen, wir machen Deckel drauf mit den Kernthemen. Meine Bitte ist an der Stelle, wenn ihr ein bisschen Feedback habt, und zwar ganz allgemein, wer bis hierhin gehört hat, ist ein treuer Hörer. Und ich habe da schon die Bitte, weil wir gehen jetzt bald auf den Endspurt, dass wir 2 Jahre uns hier die Köpfe heiß reden. Ja, also wir haben fast 2 Jahre rum. Und es gibt schon Dinge, die ich mir anschaue. Und das ist eben auch eine Entwicklung. Das sind Zahlen, Daten, Fakten, die lügen auch nicht. Und was mich sehr interessieren würde, und bitte, wenn ihr was schreibt, was uns sehr freuen würde, formuliert das nur aus, wie es für euch in der Empfindung ist. Nicht unbedingt, um jetzt krass von uns nochmal Feedback zu bekommen. Wenn viele schreiben, ist es halt sehr aufwendig. Aber wir würden uns sehr freuen, wenn wir einfach Feedback bekommen. Welche Themen findet ihr gut? Ich meine damit jetzt nicht die Inhaltsthemen, sondern wie wir an die Sache rangehen. Was gefällt euch vielleicht nicht so gut? Was würdet ihr euch vielleicht wünschen? Oder was wäre idealerweise anzupassen? Auch welche Themenfelder würden euch mal interessieren? Gibt es on-top-Sachen, wo ihr sagt, hey, nehmt das gerne mal mit auf? Alles, was euch spontan in den Kopf kommt, ihr euch die Zeit nehmen würdet, uns vielleicht bei Instagram oder gerne über die Webseite per Mail, wie ich gelernt habe auf den Workshops. Viele haben tatsächlich kein Instagram, was ich irgendwie gut finde und gleichzeitig irgendwie, ja, nicht gut finde, aber wo ich denke, so meldet euch ruhig an, so verkehrt ist es gar nicht. Aber nutzt gerne die Webseite, schreibt uns eine Mail mit Sachen, die euch durch den Kopf gehen, wo ihr denkt, Mensch, Jungs, das könnt ihr vielleicht da nochmal optimieren oder das finden wir ganz cool, weil wenn du nie Feedback bekommst, konkret zu sowas, kannst du dich nicht entwickeln. Dann musst du immer nach dem Prinzip Hoffnung gucken, ob das funktioniert oder nicht. Aber nur den ganzen Tag probieren haben wir auch keine Zeit für. Also da seid ihr dann schon gefragt, vielleicht ein bisschen was dazulassen, was euch gefällt oder nicht. Und ja, wie gesagt, ich sag's nochmal, Workshops Berlin sind die letzten für dieses Jahr. Nutzt die Chance, kommt gerne vorbei. Und jetzt gebe ich an den wunderbaren Andreas für das Schlusspferd. Und dann sage ich mal, mein Lieber, hau raus.
Ja, ein wirkliches Pferd ist es eigentlich nicht. Ich hatte in einer der letzten Folgen davon erzählt, dass ich auch Kinder habe, 3 Stück an der Zahl, zu denen ich keinen Kontakt habe. Ich habe ja insgesamt 5 und zu 3 habe ich keinen Kontakt. Und der liebe Andreas hat mich dazu angeschrieben, dem geht's ähnlich. Der hat auch Kind und keinen Kontakt mehr, urplötzlich. Und ist halt eine sehr leidvolle Geschichte eigentlich auch. Und ich wollte dazu einfach nochmal so sagen, für Leute, die sich getrennt haben, in Trennung leben oder sonst was, fördert den Kontakt zu beiden Elternteilen, weil das ist vielleicht ein innerer Reichsparteitag, wenn ich meinem Ex-Partner, weil ich den hasse, weil der mir wehgetan hat, die Kinder entziehe. Aber am Ende straft ihr nicht euren ehemaligen Partner, sondern die Kinder. Weil ihr nehmt denen ein ganzes Stück ihrer Identität. So, das muss ich jetzt einfach nochmal gesagt haben. Mhm.
Ja. Ja. Ja, ich meine, ich glaube, da sind wir uns einig, die Leidtragenden bei solchen Geschichten sind ja immer die Kinder.
Richtig.
Also.
Ja. Richtig. Und wenn man denen dann immer noch nur die schlechten Seiten von dem Ex-Partner erzählt, Kinder bestehen zu 100% aus beiden Elternteilen. Nicht zu 50, sondern zu 100%. Und wenn man dann immer nur die schlechten Seiten, die vielleicht auch richtig sind, wer weiß, aufzählt, dann identifizieren sich die Kinder mit den schlechten Seiten. Mhm. Und darum sollte man tunlichst vermeiden, schlecht über ein anderes Elternteil zu reden. Egal, Mann oder Frau oder sonst was. Das sollte man vermeiden. Man sollte immer positiv vom Ex-Partner reden. Man kann immer sagen, es hat mit uns nicht mehr gepasst und alles andere. Natürlich gibt es auch Extreme, es gibt immer Extreme, gewalttätige Menschen und so weiter.
Ja, ja.
Klammer ich jetzt mal aus.
Ja.
Ich rede jetzt von
normalen Trennung.
Genau. Und es gibt immer gute Sachen bei jedem Menschen. Und ich finde, die muss man vor den Kindern sagen. Mhm. Ja, und nicht die schlechten.
Damit auch wenn es schwerfällt.
Ja. Da muss jetzt natürlich eine Spitze kommen, aber.
Ja, ist so. Es ist ja, ja so.
Ja. Wenn man dann mal über seinen Schatten springen muss, ja, aber man schafft den Kindern einen positiven Identifizierungspunkt zu ihrer Identität und das ist ganz, ganz wichtig.
Mhm.
Ja.
Das ist ein Thema auch, finde ich cool, dass du es nochmal ansprichst, weil das eben auch bei meinen Nichten so war, dass es einfach zu meinem Schwager bei der einen Nichte mehr Kontakt und bei der anderen Nichte weniger Kontakt eine Phase gab. Und da gibt es ja sowas, ich nenne das mal so einen vorsichtigen Zeiteffekt. Wir alle haben ja mal vielleicht Momente in unserem Leben gehabt, wo du in der Situation so aufgebracht zu einem Thema warst. So, es hat dich völlig genervt. Und 10 Jahre später drehst du dich um und guckst zurück. Und dann erinnerst du dich ja immer eher an das Positive, weil irgendwie das Negative, wie Zahnschmerzen, ne? Jeder weiß so, das ist gar nicht gut, aber du, zum Glück kannst du sie, wenn sie vorbei sind, nicht mehr nachempfinden. Kannst dir jetzt echt Mühe geben und sagen so, oh ja, du kannst es nicht nochmal spüren. Also schaust du auch in der Vergangenheit, da fallen dir auch negative Sachen ein, aber du guckst vielleicht eher so, ah, okay, das und das war schon ganz okay, so von der Sache her. Aber in dem Moment transportieren wir negative Gedanken in eine Richtung, wo sie gar nicht hingehören, nämlich in Richtung der Kinder.
Das ist der Punkt.
Ne? Also das, genau. Da glaube ich, da muss ein erwachsener Mensch.
Ja, und das über den Ex-Partner schlecht reden und sagen, die Kinder sind mir wichtig, das passt nicht zusammen. Mhm.
Ja, da muss man sich zusammenreißen.
Wenn dir deine Kinder wichtig sind und die Zukunft deiner Kinder wichtig ist, dann vermeide das, dann mach das nicht. Dann such dir eine Freundin oder einen Freund und bring das dahin, deinen Hass und deine Wut, aber nicht zu den Kindern.
Ja.
Doch, das wollte ich nochmal raushauen. Jetzt habe ich selber wieder Gänsehaut und einen leichten Schmerz. Ich glaube, ich muss gleich mal meine Kamera schnappen und ein bisschen fotografieren und mich ablenken.
Ja, ja, ist ein sehr spezielles Thema, Punkt.
Genau.
Das ist so.
Gut. So, jetzt machen wir einen Deckel drauf.
Ganz genau. Ich wünsche dir nachher einen ruhigen Dienst.
Ja, den habe ich gleich auch noch.
Und wenn du noch gleich was isst, dann guten Appetit. Ich hoffe, du isst was vorher, sonst bist du nicht gestärkt. Und dann sage ich von meiner Seite aus, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Danke dir für die Zeit, Andreas. Und ich sage, ciao.
Winken.